Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 85, 86 und 87 der sechsten Sure, der Sure An'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas. Kullum minas salihin. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung der Verse, in denen von einigen der früheren Propheten die Rede ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Und wir leiteten Zacharias und Johannes und Jesus und Elias. Sie alle gehörten zu den Rechtschaffenen. Und wir leiteten Ismael und Jassa und Jonas und Lot. Sie alle zeichneten wir aus unter den Völkern. Ebenso manche ihrer Väter, Kinder und Brüder. Wir erwählten sie und führten sie auf den richtigen Weg.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Einen schönen guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite parstoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite parstoday.ir/de finden Sie unter anderem aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Montag, dem 8. Mai 2023, gleich dem 18. Ordi Behesht 1402 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werde ich mit den Nachrichten. Danach folgt die Sendereihe in Richtung Licht. Anschließend hören Sie den Beitrag Ferdowsi von gestern bis heute Teil 1. Wir wünschen Ihnen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Reaktion Irans auf europäische Interventionen. Wir sind entschlossen, den Terrorismus zu bekämpfen. 5. Iran-Expo unter Beteiligung von mehr als 65 Ländern. Und Iran. Regierung wird Niveau der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Ländern verbessern. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Reaktion Irans auf europäische Interventionen. Wir sind entschlossen, den Terrorismus zu bekämpfen. Das iranische Außenministerium reagierte auf die europäischen Interventionen bezüglich der Hinrichtung von Habib Asiad, dem Anführer einer Terroristengruppe. Am Sonntag sagte Nasser Kanani, der Sprecher des iranischen Außenministeriums, als Reaktion auf die interventionistischen Positionen einiger europäischer Regierungen, auf dem Weg der Bekämpfung des Terrorismus und bei der Rechtsdurchsetzung gegen Terroristen sind wir entschlossen und wir werden die Rechte des iranischen Volkes nicht gefährden und seine Sicherheit gewährleisten. Kanani fügte hinzu, es ist bedauerlich, dass einige europäische Regierungen, anstatt Terroristen, die auf das Leben unschuldiger Menschen abzielen und offen stolz auf ihre Verbrechen sind, zu bekämpfen, sie mit nicht so rechtfertigenden Maßnahmen unterstützen, die im Gegensatz zu den Grundwerten der Menschenrechte stehen. Der Sprecher des iranischen Außenministeriums sagte weiter, Habibullah Farajullah Chab, genannt Habib Asiad, ist Anführer einer Terroristengruppe und verantwortlich für die Planung und Durchführung zahlreicher terroristischer Operationen, wie den Terroranschlag vor 5 Jahren in der Stadt Ahvaz, der zum Märtyrertod und zur Verletzung von vielen unschuldigen Bürgern führte, einschließlich Frauen und Kindern. Er hatte eine schwarze Akte von Gewalt, Terror und Tötung unschuldiger Männer, Frauen und Kinder. Weiter machte er deutlich, solche Unterstützungspositionen des Westens gegenüber Terroristen sind nicht nur ein Versuch, die Vollstreckung der Justiz zu verhindern, sondern sie werden tatsächlich das finstere Phänomen des Terrorismus auf der ganzen Welt ermutigen und fördern. Das Todesurteil gegen Habibullah Farajullah Chab, der unter dem Namen Habib Asiad bekannt war, dem Anführer der Terrorgruppe Harakat al-Nizal, wurde am Samstagmorgen im Iran vollstreckt. Seit 2005 ist Asiad der Anführer der Terrorgruppe Harakat al-Nidal, die von mehreren ausländischen Geheimdiensten unterstützt wird, darunter Mossad, zionistisches Regime, und SABO, Schweden und einige Länder der Region. Infolge der terroristischen und blutigen Aktionen dieser von Habib Asyut angeführten Gruppe wurden mehr als 450 iranische Bürger getötet oder verletzt. Habibullah Farajullah Chab wurde im November 2020 von iranischen Sicherheitskräften in der Türkei festgenommen. Fünfte Iran-Expo unter Beteiligung von mehr als 65 Ländern. Die fünfte Ausstellung der Exportfähigkeiten der Islamischen Republik Iran, die Iran-Expo 2023, begann am Sonntag mit einer Eröffnungszeremonie in Teheran. Diese Ausstellung dauert noch bis Mittwoch an und umfasst die Bereiche Bauwesen, Medizintechnik und medizinische Geräte, Haushaltsgeräte, Leder- und Textilbekleidung, Lebensmittelindustrie, Handwerk, Landwirtschaft, technische und ingenieurtechnische Dienstleistungen, Petrochemie, Bergbau, Energie, Industrie und wissensbasierte Unternehmen, die bei dieser Messe ihre Produkte vorstellen und anbieten. Mehr als 1250 Geschäftsleute, Vorsitzende von Handelskammern, Minister, stellvertretende Minister und verschiedene Verantwortungsträger im Außenhandelsbereich aus mehr als 65 Ländern von verschiedenen Kontinenten sind bei dieser Ausstellung präsent. Iran. Regierung wird Niveau der Handels- und Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Ländern verbessern. Präsident Raisi brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass die Ausstellung der iranischen Exportfähigkeiten, Iran Expo, eine Quelle der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen für Iran und andere Länder sein wird. Präsident Ebrahim Raisi sagte am Sonntag bei der Eröffnungszeremonie der 5. Iran Expo 2023, dass die iranische Regierung das Niveau ihrer Handels- und Wirtschaftsbeziehungen zu anderen Ländern verbessern würde. Er erklärte, dass der erste Schritt für die Entwicklung von Handelsbeziehungen im Wissen über Fähigkeiten und Kapazitäten liege und sagte, erstens müssen die Fähigkeiten bekannt sein und auch die Kapazitäten anderer Länder müssen den Geschäftsleuten bekannt sein. Die Islamische Republik Iran sei vor allem für ihre Öl- und Gasindustrie bekannt und andere Fähigkeiten des Landes seien vernachlässigt worden. Eine der wichtigen Aufgaben der Handelsbüros sei es, die wirtschaftlichen Fähigkeiten und Kapazitäten Irans den Wirtschaftsaktivisten anderer Länder vorzustellen, so der Präsident. Er fügte hinzu, derzeit wurden Anstrengungen unternommen, um diese Mission durch die Aktivierung der Handelsbüros zu verfolgen. Die Iran Expo sei eine gute Gelegenheit, die wirtschaftlichen Kapazitäten und Fähigkeiten Irans vorzustellen, hob er hervor. Präsident Raisi sagte in der Fortsetzung seiner Ansprache bezüglich der Atomverhandlungen, wir haben neben den Atomverhandlungen auch Wirtschaftsverhandlungen geführt und wir haben und werden die Wirtschaftsverhandlungen nicht an die Atomverhandlungen binden. Diesbezüglich ergänzte er, die Amerikaner haben den Verhandlungstisch verlassen und die Europäer haben ihre Verpflichtungen aus dem Abkommen nicht erfüllt und die IAEA hat nicht nur einmal, sondern 15-mal in ihren Berichten bestätigt, dass Iran seine Verpflichtungen in diesem Rahmen erfüllt hat. Iran. Revolutionsgarden testen erfolgreich Rakete mit thermobarem Gefechtskopf. Die Bodentruppen der iranischen Revolutionsgarden IRGC haben erfolgreich eine im Inland hergestellte Rakete getestet, die mit einem thermobaren Sprengkopf ausgestattet ist. Der Test der einheimischen Rakete Fajr 5 mit thermobarem Sprengkopf, die mit einem explosiven Kraftstoff-Luftgemisch arbeitet, wurde am Sonntag durchgeführt. Die Fajr 5 ist eine 333 mm Rakete, deren gelenkte Version, bekannt als Fajr 5C, früher an die Bodentruppen der Revolutionsgarden geliefert wurde und derzeit mit einem Sprengkopf mit größerer Zerstörungskraft ausgestattet wird. Die Zerstörungskraft des neuen thermobaren Sprengkopfs, der Sauerstoff aus der Umgebungsluft nutzt, um eine Hochtemperaturexplosion zu erzeugen, ist Berichten zufolge 1,5-mal größer als die von TNT und erhöht den Explosionsradius und die thermische Wirkung der Rakete. Die geringere Empfindlichkeit des thermobaren Sprengstoffs im Vergleich zu TNT hat ihn im Vergleich zu herkömmlichen Sprengköpfen zu einer sichereren Option gemacht. Die Fajr 5 ist als die fortschrittlichste und reichweitenstärkste Version der Fajr-Boden-Boden-Raketen bekannt, die verschiedene Klassen mit unterschiedlichen Funktionen haben. Die mit Festbrennstoff betriebene 333 mm Rakete gibt es in ein- und zweistufiger Ausführung mit einer Reichweite von 75 bzw. 180 Kilometern. Die Funktion des neuen thermobaren Gefechtskopfes macht die Fahrt-5-Rakete zu einer geeigneten Waffe für den Kampf gegen terroristische Gruppen in bergigen und umwegsamen Gelände, wo Terroristen normalerweise ihre Stellungen und Schützengräben errichten. Iranische Militärexperten und Ingenieure haben in den letzten Jahren bemerkenswerte Fortschritte bei der Herstellung einer breiten Palette einheimischer Ausrüstungen erzielt, wodurch die Streitkräfte autark wurden. Die Regierungsverantwortlichen Irans haben deutlich gemacht, dass sich das Land niemals dem Druck beugen werde, seine Militärprogramme einschließlich seiner Raketenmacht, die ausschließlich der Verteidigung dienen, zu verhandeln. Syrien kehrt in Arabische Liga zurück. Die Außenminister der Mitgliedsländer der Arabischen Liga haben am Sonntag bei einem Beratungstreffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit in Kairo für die Wiederaufnahme Syriens in dieser Organisation gestimmt. Der Beschlussentwurf der Außenminister der Arabischen Liga besagt, die Teilnahme syrischer Delegationen an den Treffen der Arabischen Liga wird ab dem 7. Mai 2023 wieder aufgenommen. Ahmed Abul Ghaid, der Generalsekretär der Arabischen Liga, sagte am Sonntag in seiner ersten Erklärung, nachdem er der Rückkehr Syriens in die Liga zugestimmt hatte, die syrische Regierung kann bei allen Treffen der Arabischen Liga und ihrer regionalen Organisationen und Bashar al-Assad kann am bevorstehenden Gipfel der arabischen Führer teilnehmen. In der Erklärung von Sonntag begrüßte das syrische Außenministerium die Entscheidung der Arabischen Liga, die Suspendierung der Mitgliedschaft des Landes zu beenden und teilte mit, dass die nächste Stufe effiziente und konstruktive Maßnahmen erfordere, die auf gegenseitigem Respekt sowie multilateralen und bilateralen Dialogen im Interesse der arabischen Nation beruhten. Auch die islamisch-palästinensische Widerstandsbewegung Hamas begrüßte am Montagmorgen die Rückkehr Syriens in die Arabische Liga. Hamas-Sprecher Hazem Qassem äußerte die Hoffnung auf eine schnelle Lösung der Syrien-Krise und ihre Folgen und forderte die Stärkung der gegenseitigen Beziehungen zwischen allen Kräften der islamischen Umma, um deren Position gegen koloniale ausländische Ambitionen, bei denen das Wichtigste das Expansionsprojekt des zionistischen Regimes sei, zu stärken. Auch das russische Außenministerium begrüßte die Entscheidung, syrische Delegationen bei den Aktivitäten der Liga der Arabischen Staaten und aller ihrer angeschlossenen Organisationen und Gremien wieder aufzunehmen. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, sagte, die erneute Teilnahme Syriens an den Aktivitäten der Arabischen Liga, das eines ihrer Gründungsländer ist, wird dazu beitragen, die Atmosphäre in der Region zu verbessern und die Folgen der Syrien-Krise schnell zu überwinden. Sie fügte hinzu, man erwarte, dass die Unterstützung der arabischen Länder für Syrien bei der Lösung seiner Wiederaufbauprobleme zunehmen werde. Im November 2011 suspendierte die Arabische Liga die Mitgliedschaft von Damaskus und verhängte politische und wirtschaftliche Sanktionen gegen das Land. Türkei fordert Normalisierung der Beziehungen zu Syrien ohne Vorbedingungen. Den Angaben des türkischen Außenministers zufolge werden Fortschritte im Normalisierungsprozess der Beziehungen seines Landes zu Syrien erreicht, wenn die bisherigen Forderungen, wie zum Beispiel der Abzug der türkischen Streitkräfte aus Nordsyrien, aufgehoben werden. Der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu erklärte am Sonntag in einem Gespräch mit der türkischen Tageszeitung Habertürk, dass nach dem nächsten Moskauer Syrien-Gipfel so Fortschritte zur Normalisierung der Beziehungen zu Syrien unternommen werden könnten, jedoch ohne Vorbedingungen. Er fügte hinzu, in Bezug auf den politischen Prozess und die Rückkehr der Syrer in ihre Heimat sollten diese Fragen im Rahmen des Fahrplans geprüft werden. Es hängt von der Methode der syrischen Regierung ab, aber wenn die früheren Bedingungen wie der Abzug der türkischen Truppen erhöht werden, werden keine Fortschritte erzielt. Zuvor sagte Çavuşoğlu, dass das erneute Treffen der Außenminister Irans, Russlands, der Türkei und Syriens über die Lage in Syrien und die Normalisierung der Beziehungen zwischen Ankara und Damaskus am 10. Mai 2023 in Moskau stattfinden soll. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist bewölkt bei Temperaturen um 25 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 16, Mashhad 20, Isfahan 21, Shiraz 23 und Bandarabas 29 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein neuer Beitrag aus der Sendereihe In Richtung Licht. Gute Unterhaltung.
In Richtung Licht.
Hiermit öffnen wir den Koran bei der Sure 66. Sie heißt Tahrim, wurde in Medina offenbart und umfasst 12 Verse. Der Name bezieht sich auf den Inhalt des ersten Teils, wo es darum geht, dass der Prophet sich selber etwas Erlaubtes verboten, Tahrim, hatte. Wir beginnen bei den Versen 1 und 2 und
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم
Im Namen Gottes, des Allerbarmers, des Gütigen. O Prophet, warum verbietest du, was Gott dir erlaubt hat, im Streben danach, die Zufriedenheit deiner Gattinnen zu erlangen? Und Gott ist voller Vergebung und barmherzig. Gott hat ja für euch festgelegt, womit eure Eide durch Leistung einer Sühne zu lösen sind. Und Allah ist euer Schutzherr, und er ist der Allwissende und Allweise. Einige der Gemahlinnen des Propheten machten aus Eifersucht die Speise schlecht, die eine der anderen Gemahlinnen ihm gereicht hatte. So sagten sie, diese Speise würde übel riechen und Mundgeruch hinterlassen. Daraufhin schwor der Prophet, um diese Gattinnen zufriedenzustellen, dass er die betreffende Speise nicht mehr zu sich nehmen werde. Doch Gott offenbarte die obigen Verse und mahnte den Propheten, warum er sich grundlos etwas verwehrt, was Gott erlaubt hat. Der Prophet sollte durch Kafore, durch Sühne, diesen Schwur ungültig machen und sich nicht weiter diese Speise verbieten. Als Sühne kaufte der Gesandte Gottes einen Sklaven frei. Dann erlaubte er sich wieder, was er sich vorher verboten hatte. Wir können uns in diesem Zusammenhang klarmachen: Erstens, die Propheten wurden von Gott gelehrt, ausgebildet und charakterlich erzogen. Und Gott hat sie mit seinen Weisungen den rechten Weg geführt. Zweitens, der Islam lehnt Mönch- und Asketentum, welche das Verbot von erlaubten Genüssen beinhalten, ab. Denn Gott wollte, dass seine Diener das nutzen, was er ihnen erlaubt hat. Drittens, ihr Partner dürfen voneinander nichts fordern, was zu einem Verbot des von Gott Erlaubten oder auch zu einem Erlauben von dem, was Gott verboten hat, führt. Mit anderen Worten, darf der Ehepartner nur im Rahmen dessen, was Gottes Zufriedenheit findet, zufriedengestellt werden. Viertens. Ein Schwur ist so lange etwas Gültiges und etwas wert, wie er sich im Rahmen der göttlichen Gebote bewegt. Das ist zum Beispiel nicht der Fall, wenn jemand durch einen Eid sich selber etwas verbietet, was Gott erlaubt hat und damit halal ist. Es folgen die Verse 3 und 4 der Sure 66, Tahrim.
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ.
Als der Prophet einer seiner Gattinnen eine Mitteilung im Geheimen anvertraute, als sie, diese Ehefrau, sie dann kundtat und Gott ihm darüber Auskunft gab, gab er ihr einen Teil davon bekannt und überging einen anderen Teil. Als er es ihr nun kundtat, dass sie das Geheimnis weitererzählt hatte, sagte sie: Wer hat dir das mitgeteilt? Er sagte: Kundgetan hat es mir Gott, der Allwissende und Allkundige. Wenn ihr beide, ihr beiden Frauen, in Reue zu Gott umkehrt, ist es zu eurem Vorteil, denn eure Herzen waren ja abgewichen, und es wird euch nichts nützen, wenn ihr einander gegen den Propheten Beistand leistet, denn Gott ist sein Schutzherr. Und Jibril, Gabriel, die Rechtschaffenen von den Gläubigen, und die Engel werden darüber hinaus ihm Beistand leisten. Im Anschluss an die vorherigen Verse, die auf ein falsches Verhalten von bestimmten Prophetengemahlinnen gegenüber dem Gesandten Gottes verweisen, geht es in den obigen Versen darum, dass diese Frauen nicht nur eifersüchtig waren, sondern dass eine von ihnen auch ein Geheimnis des Propheten ausplauderte, obwohl es doch die Pflicht von Eheleuten ist, die Geheimnisse des anderen zu hüten. Wie aus der Geschichtsschreibung hervorgeht, hatte der Prophet Gottes einer seiner Gemahlinnen ein Geheimnis anvertraut und sie gebeten, es nicht weiter zu erzählen. Aber diese Frau des Propheten erzählte es einer anderen Prophetengemahlin. Gott ließ es dem Propheten wissen. Da mahnte der Prophet jene Gemahlin, die das Geheimnis ausgeplaudert hatte, dass dies nicht richtig von ihr war. Dabei ging er nicht ausführlich auf die Sache ein, um seine Gemahlin nicht noch mehr zu beschämen. Nach Hinweis auf diese Begebenheit werden diese beiden Frauen, nämlich diejenige, die das Geheimnis verriet, und diejenige, die es sich erzählen ließ, in der Sure Tahrim aufgefordert, ihren Fehler zu bereuen. Und es heißt, dieses Verhalten hat eure Herzen vom rechten Weg abweichen lassen. Wenn ihr dies nicht bereut und nicht davon ablasst, habt ihr in Wahrheit euch gegen den Propheten zusammengetan. Allerdings wird euch das nichts nützen, denn Gott, die Engel und die rechtschaffenen Gläubigen werden dem Gesandten Gottes Beistand leisten. Thank you. Mehrere Punkte verdienen an dieser Stelle unsere Aufmerksamkeit. Erstens, ein rechtschaffener Ehemann und eine rechtschaffene Ehefrau zeichnen sich unter anderem dadurch aus, dass sie Geheimnisse ihres Ehepartners wahren. Es ist eine Art Verrat an dem Ehepartner, seine Geheimnisse auszuplaudern. Zweitens, auch der Prophet Gottes ist manchmal familiären Problemen begegnet, weil es unter seinen Gemahlinnen welche gab, die ihm Ärger bereiteten. Aber der Prophet reagierte friedfertig und nachsichtig gegenüber ihnen und verzieh ihnen großzügig. Drittens, das häusliche Leben erfordert manchmal Vergebung und Großherzigkeit. Für den, der sich unschön verhalten hat, muss die Möglichkeit bestehen bleiben, dass er es bereut und umkehrt. Deshalb darf die gute Atmosphäre in der Familie nicht sofort verloren gehen, wenn eines ihrer Mitglieder etwas Schlechtes getan hat. Denn das führt zu noch größeren Spannungen und schwächt die familiären Beziehungen noch mehr. Viertens. Immer wenn der Prophet Gottes beleidigt oder verleugnet oder eine Intrige gegen ihn begangen wurde, ist es die Pflicht der Muslime, diesen Auserwählten entschieden zu verteidigen, damit der Feind nicht seinem hohen Ansehen schaden kann. Es folgt der Vers 5 der Sure Tahrim, Sure 66.
Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khayran minkunna muslimatin mu'minat qanitat taibat abidat saihat thayyibat wa abkara.
Vielleicht wird sein Herr ihm, wenn er sich von euch allen scheidet, zum Tausch andere Gattinnen geben, die besser sind als ihr. Muslimische, Gläubige, Gehorsame, in Reue umkehrende, Allah dienende und fastende, früher Verheiratete oder Jungfrauen. Obwohl einige der Gemahlinnen sich manchmal nicht gut gegenüber dem Gesandten Gottes verhielten, hat er sich niemals von einer von ihnen getrennt. Immer war er ihnen gegenüber milde und nachsichtig. Der obige Vers warnt die Prophetengemahlinnen, dass sie nicht diesen Großmut des Propheten ausnutzen dürfen und nicht denken sollen, der Prophet könnte sich nicht von ihnen scheiden lassen. Vielmehr bleibt die Scheidung ein Recht des Propheten. Sie sollen auch nicht denken, sie seien die besten aller Frauen. Wenn der Prophet sich von ihnen trennt, so wird es Frauen geben, die besser sind als sie und würdiger für eine Ehe mit dem Propheten. Diesem Vers entnehmen wir einige Merkmale für eine würdige Ehefrau. Der Vers kann also als Kriterium bei der Wahl einer Gattin dienen. Die erste Voraussetzung ist hierbei, dass die angehende Ehefrau eine gläubige Muslimin ist. Weitere Bedingungen sind, dass sie sich gegenüber ihrem Ehemann bescheiden verhält und auf ihn hört, sowie dass sie schnell zur Reue bereit ist, das Gebet verrichtet und fastet. Es fällt auf, dass in diesem Vers die Jungfräulichkeit einer angehenden Ehefrau nicht als besonderer Wert hervorgehoben wird. Das bedeutet, wenn eine Frau die vorhergehenden Bedingungen erfüllt, so wird ihre Eignung für eine Ehe nicht dadurch geschmälert, dass sie vorher schon einmal verheiratet war. Zum Abschluss noch folgende Anmerkungen. Erstens, die Scheidung ist nicht die erste, sondern die letzte Lösung zur Beendigung von Ehestreit. Wenn eine Ehefrau hartnäckig an einem schlechten Verhalten festhält, dadurch ständig Spannungen erzeugt und der Familie Ruhe und Frieden raubt, dann kann die Trennung von ihr eine von mehreren Alternativen sein. Zweitens, Verwitwete und geschiedene Frauen haben das Recht auf erneute Heirat und sie müssen nicht bis an ihr Lebensende auf einen Ehemann verzichten. Drittens. Der wahre Wert einer Frau sind ihre hohen moralischen, menschlichen und religiösen Eigenschaften und nicht ihr Alter oder ihre Jungfräulichkeit. Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Wir laden Sie nun ein zu unserem Musikstück mit dem Titel Maqsad Ziel, gesungen von Amir Karimi.
میپرسم کدوم مقصد سرانجام من و توست، از تو میپرسم کدوم آینه فرجام من و توست، از تو میپرسم چه آسون شب گریه بی سمر شد، از تو میپرسم چرا پای رسیدن در بدر شد، کدوم آینده دیروز منو برد، بجاش امروز بی پروانه ها برد، تو دستای کدوم فردای تاری شرابه فقط از تو گل ناز، از تو میپرسم هزار بار میپرسم اتفاق، از تو میپرسم که تو جنس بهاری توی پاییزی این راه بیقرار، میرم از حادثه بیرون، میرم از خواب پریشون، پای رفتن نمیمونه جلو از جاده نترسون،
مقصد سرانجام من و توست. از تو میپرسم کدوم آینه ارجام من و توست. از تو میپرسم چه آسون شب گریه بی سمر شد. از تو میپرسم چرا پای رسیدن در به در شد. کدوم آینده دیروز منو بود به جاش امروز بی پروان آبود. او دستای کدوم فردای تاریک چرا به روشن شبهای من بود. کدوم آینده دیروز منو
Es geht nun weiter mit dem Beitrag Ferdowsi von gestern bis heute, Teil 1.
Ferdowsi, von gestern bis heute. Die Iraner haben im Laufe von einigen Jahrtausenden ihrer glänzenden Zivilisation viele große Menschen hervorgebracht, die zu ihrer Ehre in der Welt gereichen. Abulqasem Ferdowsi ist einer davon und er hat eine ganz besondere Stellung bei den Iranern. Deshalb wollen wir in unserer neuen Sendereihe über diesen großen Iraner ein wenig mehr berichten. Wenn der große Dichter Ferdowsi auch nicht mehr unter uns weilt, so hat er doch durch seine Werke und insbesondere sein größtes Werk, das Schahnameh, Spuren hinterlassen, die bis in unsere heutige Zeit reichen. Und dies zeigt, wie groß sein Einfluss ist. Schon ein Jahrtausend ist seit der Vollendung des Buches der Könige oder Schahnameh vergangen, aber auch heute noch sind die schönen Geschichten aus diesem großartigen Epos bei den Iranern in Umlauf. Auch heute noch ist in allen Straßen und Gassen die Rede von Rostam, Jamschid oder Afrosiab und vielen anderen mehr. Überall findet man die bleibenden Erinnerungen an die Helden aus dem Schahnameh, auch in anderen Regionen und Ländern. Immer noch sind in den traditionellen Kaffeehäusern und Restaurants die bewegenden Wandmalereien aus dem Buch der Könige zu finden und ein alter Erzähler entführt die Zuhörer an so manchen Abend mit seinen Berichten über den Helden Mut Rostams oder die Geschichte Siavashs und mit dem Klagelied über den schönen Sohrab auf die Reise in die ferne Welt der Mythen. Jahrhunderte sind seit der Dichtung des Schahnameh vergangen, aber heute noch haben die Geschichten daraus auch für die Bevölkerung auf dem Lande ihre Anziehung nicht verloren und sie werden hier und da im weiten Iran in den jeweiligen Mundarten vorgetragen. Die Erinnerung an Rostam entzündet die Lampe der Hoffnung in ihrem Herzen und der Kummer um Siavash, Esfandiar und Sohrab macht ihre Herzen schwermütig. Musik. Das Buch der Könige oder Schahname ist der Stammbaum der Iraner. Es ist die Geschichte Irans und der Iraner über mehrere Jahrtausende, von der Schöpfung des Menschen und der Entstehung der menschlichen Zivilisationen und ihrer Vollendung sowie eine Dokumentation mit allen Verkörperungen von Ahriman bis zu der Gründung von Dynastien und bis zum Untergang der letzten antiken Regierung. Das Buch der Könige ist der Schatz des mehrtausendjährigen Erbes Irans und der Iraner und die Enzyklopädie ihres Schützenwertens, Gedankengutes und ihrer geistigen Fähigkeiten. Wenn auch die Verse dieser großen iranischen Dichtung in ihrer Feinheit und kunstvollen Anmut eigentlich nicht genau in eine andere Sprache übersetzt werden können, so wurde aber das Schahname bzw. viele Geschichten daraus in viele auch europäische Sprachen übersetzt. Und wenn diese großartige Dichtung der Spiegel der alten Kultur eines Volkes ist, das sich in Zivilisation, Umgangsformen sowie Sitten und Bräuchen von anderen Völkern grundlegend unterscheidet, so haben sich doch die Größe der Dichtung und die künstlerische und geistige Schöpfungskraft von Ferdowsi auf andere Völker und Kulturen ausgewirkt. Europäische Literaturkenner haben die Botschaften für die Menschen und das feinsinnige Gedankengut in diesem großen Werk Ferdowsis erfasst und es als ein ewiges Kulturerbe der Menschheit bezeichnet. Einige von ihnen haben es als den größten literarischen Meisterwerken ebenbürtig bezeichnet und andere, die vorurteilslos denken, es als das beste und größte literarische Werk überhaupt bezeichnet. Jan Rybka hat in seinem Werk Iranische Literaturgeschichte von 1959 geschrieben: Es ist eine unbestrittene Wahrheit, dass in dieser großen und weiten Welt kein anderes Volk im Besitz eines solchen prächtigen Epos, das alle historischen Sitten und Bräuche von den mythischen Anfängen bis in die Mitte des 7. Jahrhunderts enthält. Im vergangenen Jahr, 2009, hat die Ferdowsi-Stiftung einen offiziellen und dokumentierten Vorschlag bei der UNESCO eingereicht, um das Jahr 2009 nach Hakim Abulqasem Ferdowsi zu benennen, dessen wichtigstes Lebenswerk in diesem Jahr seinen 1000-jährigen Geburtstag feierte. In Iran wurde das Jahr 1388 nach der Hijra und dem Sonnenkalender deshalb nach Ferdowsi und seinem Schahname benannt. Unser Anliegen ist es nun, mit dieser neuen Sendereihe vom Leben Ferdowsis und seinem wertvollen Lebenswerk, dem Schahname, der Weltsicht des Dichters, der Botschaft des Schahnames, dessen internationaler Bedeutung und vielem anderen mehr in Bezug dazu Rechnung zu tragen.
Gleichzeitig mit dem Niedergang der Samaniden und zu der Zeit, als der als Vater der persischen Dichtung bekannte Rudaki die Augen schloss, erblickte in einer Ortschaft Irans Abulqasem Ferdowsi das Licht der Welt. Den vorliegenden Dokumenten zufolge wurde er um 940 bis 941 nach christlicher Zeitrechnung im Bezirk von Tus in der Nähe der heutigen Stadt Mashhad im Nordosten Irans geboren. Wie die historischen Dokumente außerdem besagen, waren zu dieser Zeit die Städte Tus und Bukhara die Zentren für Bildung und Lehre der offiziellen Wissenschaften, die von den Abbasiden-Kalifen gefördert wurden, und die Stadt Tus war kultureller Mittelpunkt Irans. Nach Überzeugung sehr vieler Historiker und Forscher war der Grund für die Verbreitung des Geistes der Liebe zu Iran, seiner Kultur und antiken Geschichte in dieser Stadt darin zu suchen, dass sowohl Abu Mansuri sein Schahname gleichen Namens in Prosa dort verfasste und auch Ferdowsi, Asadi Tusi und Dariri in Tus geboren waren und an ihren Epen über die Geschichte Irans gearbeitet haben. Über die Kindheit Ferdowsis gibt es nicht sehr viel Informationen. Nezamir Aruzi, ein Schriftsteller, der etwa 1,5 Jahrhunderte nach Ferdowsi gelebt hat, beschrieb Ferdowsi als aus einer Familie des damaligen Landadels kommend, die sowohl Besitztümer als auch anderen Wohlstand ihr eigen nannte. Nach Einsicht in die gesellschaftliche Stellung der damaligen Grundbesitzer können wir einen in etwa genauen Überblick über die Situation bekommen, in der Ferdowsi aufgewachsen ist. Das persische Wort für einen Grundbesitzer auf dem Lande ist Deran und bedeutet in etwa so viel wie angesehen, vornehmen und groß. Die Landadeligen oder Grundbesitzer der damaligen Zeit gehörten zur gesellschaftlichen Schicht der Gebildeten und derjenigen, die sich um den Erhalt der guten Umgangsformen und Sitten sowie der altpersischen Kultur und Sprache bemühten. Die Kinder dieser Grundbesitzer konnten dank eines relativen Wohlstandes und der Nutzung kompetenter Lehrer Zugang zu Wissen und Ethik sowie zu Geschichte und Kultur und zu den traditionellen Sitten und Bräuchen finden. Die materielle Unabhängigkeit Ferdowsis und ebenso seine Tugendhaftigkeit sowie die Reinheit seiner Sprache ist das Ergebnis seiner familiären Erziehung in der geschilderten gesellschaftlichen Situation seiner Zeit. Bei einem Vergleich der Poesie Ferdowsis mit der anderen seiner Zeit kann man den Unterschied zu ihm feststellen. Er ist in einer Familie mit erhabenen Grundsätzen aufgewachsen und hat in der Gesellschaft seiner Zeit mit Ehre und Würde gelebt. Deshalb hat er sich vor keiner Herrschaft gebeugt und er besaß die Eigenschaften der Helden aus dem Schahname. Abulrasim Ferdowsi hat von Kindheit an in dem Maße, wie es bei den Gebildeten seiner Schicht üblich war, mit dem Erwerb von Wissen begonnen und die zu seiner Zeit gegebenen Ausbildungsmöglichkeiten genutzt. Außer Farsi beherrschte er auch Pahlavi, welches die Sprache seiner Ahnen war und eine wertvolle Quelle für gute Sitten, Disziplin und Wohlerzogenheit sowie die Kultur und Geschichte der Vorfahren. Auch das Arabisch war ihm bekannt und später eignete er sich Kenntnisse über die griechische Sprache, Dialektik und Philosophie an. Seine Griechisch-Kenntnisse sind an einigen Stellen im Schahname und besonders in dessen Vorwort deutlich zu erkennen. Einige Ferdowsi-Wissenschaftler und Forscher sind unter Berücksichtigung der Dauer der Anfertigung von mehr als 30 Jahren für dieses großartige Epos der Ansicht, dass er mit diesem Werk etwa im Alter von 38 Jahren begonnen hat. Andere wiederum sind aufgrund weiterer historischer Unterlagen der Ansicht, dass er damit schon in seiner Jugend begonnen habe, denn wie es scheint, reichen zum Beispiel Geschichten wie Bijan und Manije bis in seine Jugend zurück, da sie voller Jugend und Frische sind. Bei einem Blick in das Buch der Könige von Ferdowsi kann man aber die Reife und Weisheit der Gedichte im gesamten Werk verfolgen, was besagt, dass eine lange Erfahrung in der Dichtkunst Ferdowsis vorgelegen haben muss. Mehr über Ferdowsi und sein Lebenswerk, dann beim nächsten Mal. Khoda Hafiz.
Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Verehrte Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss.